Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet. Dein Wochenimpuls für weniger Grübeln und mehr Klarheit im bunten Familienabenteuer. Mit mir, Isabel Demirel, im Hi Baby Podcast. Heute mit einem Thema, das aus der Community herauskam und das sich ganz, ganz viele von euch gewünscht haben. Trocken werden bei Neurodivergenz. Mein Kind ist 7 und trägt nachts noch Windeln. Alle anderen sind längst trocken, nur bei uns klappt's einfach nicht. Oder ey, ich habe schon 3-mal gedacht, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und dann ist plötzlich wieder alles nass und wir starten gefühlt wieder bei Null. Also wenn du beim Thema Trockenwerden innerlich schon Stressfaktoren bekommst, zusammenzuckst, weil du dich schämst, genervt bist oder auch einfach nur müde von diesem Dauerbrenner, dann ist diese Folge für dich. Wir schauen heute kurz und knackig zusammen darauf, was heißt Trockenwerden eigentlich genau am Tag und in der Nacht? Was ist bei neurodivergenten Kindern, also mit Autismus, ADHS und Co., anders? Ab wann sprechen Fachleute überhaupt von einem Problem? Und was ist eigentlich noch komplett im Rahmen? Ich glaube nämlich auch da geht das, was wir uns vorstellen und das, was tatsächlich ist, sehr weit auseinander. Und am Ende gibt es wie immer konkrete Impulse von mir, was du im Alltag tun kannst, ohne Druck, ohne Scham, dafür mit echter Entlastung, damit das Thema bei euch nicht mehr, ja, zum größten Familienstreit führt. Und wie immer, du bekommst keine Erziehungsanleitung, sondern einfach ein tieferes Verständnis für dein Kind, hoffentlich ein Moment. Ich starte mit einem kleinen Wissensblock. Erstens, was bedeutet trocken werden überhaupt? Tag versus Nacht. Lass uns mal sortieren, was Fachleute unter trocken werden eigentlich verstehen und ab wann man überhaupt erst nervös werden sollte. Klassischerweise geht es los, indem Kinder zuerst tagsüber trocken werden. Und in den gängigen Empfehlungen liest man ja oft so oder man hört auch so, ja, ab dem 3. Geburtstag könnten die Kinder dann so langsam mal trocken werden. Tatsächlich gibt es eine groß angelegte Studie aus den USA, die gezeigt hat, dass die Mehrheit der Kinder tagsüber zuverlässig ab dem 4. Geburtstag trocken sind. Also ich finde das immer ganz entlastend, wenn man das dann auch mal hört, ne? Wir starten zwar oft so mit dem 3. Geburtstag, aber eine australische Fachseite zum Beispiel hat auch mal ganz deutlich gezeigt, dass regelmäßiges Einnässen tagsüber erst ab über 5 Jahren überhaupt als behandlungsbedürftiges Problem gilt und davor eigentlich noch im Rahmen ist. Heißt für dich übersetzt, wenn dein Kind mit 4 noch nicht zuverlässig tagsüber trocken ist oder mit 5 auch immer wieder mal Unfälle hat, dann seid ihr noch nicht ultra spät dran, sondern es ist im Rahmen dessen, was viele andere Kinder, viele neurotypische Kinder erleben. Nachts ist nochmal eine komplett andere Baustelle im Gehirn, denn das lässt sich tatsächlich nicht erlernen, sondern das ist rein körperliche Entwicklung. Die Definition von Bettnässen zum Beispiel heißt, ab dem vollendeten 5. Lebensjahr, wenn da ein Kind mindestens 2-mal im Monat einnässt, spricht man aus diagnostischer Sicht überhaupt erst vom Einnässen. Und Studien zeigen zum Beispiel, dass etwa 15-20% der 5-Jährigen immer noch regelmäßig nachts einnässen. Ich persönlich kenne auch relativ viele Kinder, die mit 5 oder 6 Jahren nachts noch eine Windel getragen haben. Neurotypische Kinder. Es ist tatsächlich viel häufiger, als man denkt. Es sprechen nur die allerwenigsten drüber. Eine große Meta-Analyse kommt im Schnitt auf rund 7% aller Kinder und sogar noch Jugendlichen, die von nächtlichem Einnässen betroffen sind. Also auch da, Fachartikel betonen zum Beispiel immer wieder, Kinder werden deutlich später nachts trocken als tagsüber und es kann sich sogar bis ins Jugendalter ziehen. Das ist bei sehr vielen Kindern tatsächlich ein Thema, also bei viel mehr Kindern, als man eigentlich denkt. Und dein Aha-Moment ist Ein 7-jähriges Kind, das nachts noch einnässt, ist nicht extrem auffällig, sondern Teil einer gar nicht so kleinen Gruppe. Warum es bei neurodivergenten Kindern oft länger dauert. Also auch das ist tatsächlich erwiesen, das haben Studien gezeigt. Neurodivergente Kinder haben einfach häufiger Probleme beim Trockenwerden. Das läuft in Wellen, das ist nicht so linear, da gibt es viel mehr Rückschläge. Und ich finde das einfach spannend und auch total entlastend, sich damit nochmal zu beschäftigen. Bei vielen neurodivergenten Kindern kommen mehrere Faktoren zusammen. Der erste Punkt ist, spätere Toilettenselbstständigkeit ist bei Autismus tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme. Kinder im Spektrum erreichen Toilettenselbstständigkeit im Schnitt später als neurotypische Kinder. Und das Toilettentraining ist bei ihnen überdurchschnittlich oft ein besonders intensives Thema in der Familie. Studien zeigen zum Beispiel auch, dass Kinder mit Autismus oder auch mit ausgeprägten autistischen Merkmalen generell häufiger Inkontinenz und Verstopfung haben als andere Kinder und das kann sich zum Teil bis ins Jugendalter ziehen. Heißt, du hast dir das nicht eingebildet. Es liegt nicht daran, dass ihr zu inkonsequent seid, zu lasch seid, das nicht ideal fördert, das ist auch kein Erziehungsfehler, sondern das ist bei neurodivergenten Kindern, jetzt gerade bei Autismus, ist es tatsächlich ein sehr bekanntes und sehr häufiges Muster. Bei ADHS und Einnässen ist es so, gibt es in ähnlichen Zusammenhang. Studien haben herausgefunden, dass 22-32% aller Kinder mit ADHS unter Einnässen leiden, meistens in der Nacht. Und das ist einfach schon mal deutlich mehr als in der Allgemeinbevölkerung. Und umgekehrt haben 30-40% der bettnässenden Kinder auch eine ADHS-Diagnose. Also ja, Autismus oder ADHS plus Schwierigkeiten mit dem Trockenwerden ist in der Forschung total bekannt und auch schon gut dokumentiert. Also jetzt wissen wir, es ist so, aber es ist ja auch total spannend zu verstehen, warum ist es so. Ich habe euch 4 zentrale Gründe rausgesucht und versucht es mal in einfachen Worten wiederzugeben. Das erste, und das ist ein Riesenfaktor, ist die Körperwahrnehmung. Manche Kinder spüren den Harndrang einfach zu spät oder zu diffus. Im Autismus-Spektrum und bei ADHS sind die Wahrnehmung und die Verarbeitung von Körpersignalen sehr, sehr oft anders organisiert. Also das zeigt sich nicht nur bei Hunger oder Durst oder Temperatur, dass man, vielleicht kennt ihr das, dass euer Kind nicht so wirklich spürt, dass es eigentlich gerade frieren sollte oder dass es viel zu heiß angezogen ist, sondern das merkt man eben auch bei Blase und Darm. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Wenn die Körperwahrnehmung noch nicht so weit ist, dass das Kind einfach spürt, oh, meine Blase füllt sich oder oh, meine Blase ist gerade richtig voll, dann funktioniert das nicht, ne? Und das kann man ja auch dadurch mal testen, indem man einfach mal guckt, wie ist das Kind denn sonst so in Bezug auf Körperwahrnehmung? Feinmotorik, Grobmotorik, man kann das mal mit der Ergotherapeutin, mit dem Ergotherapeuten besprechen. Und da gibt es ganz viele Tricks und Übungen, wie man das einfach mal feststellen kann. Der zweite Punkt ist Sensorik und Umgebung. Toilette ist für viele Kinder ein sensorischer Horrorort. Also allein wie der Ort aussieht, ne? Es ist vielleicht kalt da drin, kalte Fliesen, der Toilettensitz ist kalt und unangenehm, die Spülung ist wahnsinnig laut, es stinkt darin, die Neonröhre macht komische Geräusche und ist generell viel zu hell. Also für viele Kinder, die sensorisch empfindlich sind, das heißt Licht, Geräusche, Geruch, Körpergefühl, kann aufs Klo gehen, sich körperlich tatsächlich unangenehm anfühlen. Und dann verdrängen sie das eher, vermeiden das, verschieben das und nässen aufgrund dessen einfach ein. Der dritte Punkt ist Exekutivfunktionen und Fokus. Also gerade bei ADHS zum Beispiel ist das Kind mitten im Spiel Hyperfokus, also im Hyperfokusspiel, dann landet natürlich die Prio, oh oh, mein Körper signalisiert mir, ich muss gerade aufs Klo gehen, aber ey, ich kann mich gerade nicht losreißen von meinem Spiel. Ja, dann landet diese Priorität aufs Klo gehen einfach ganz unten. Und zu spät losgehen ist dann auch kein, naja, ne, das kann man dann eben auch einfach ganz schwer dem Kind antrainieren, weil es kein Trotz ist oder auch kein schlechtes Verhalten, sondern es eher so eine Mischung aus Aufschieben, Reizüberflutung und schlechtem Zeitmanagement. Und genauso natürlich auch bei Kindern im Autismus-Spektrum. Auch da ist es so, wenn die in einem Spezialinteresse drinstecken oder in einem Hyperfokus, wird alles andere nach hinten geschoben und sie können das gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Der vierte Punkt, der ist eher so ein Randpunkt, aber ich finde es trotzdem noch wichtig, den mit reinzunehmen, ist eher so ein körperliches Thema wie Verstopfung und Co. Verstopfung und Stuhlprobleme sind bei Kindern mit Neurodivergenz deutlich häufiger als bei Kindern, bei neurotypischen Kindern. Und wenn jetzt also aufs Klo gehen wehtut, ne, also wenn da eine Verstopfung mit reinkommt, dann speichert das Nervensystem Klo gleich Gefahr, ne, Klo gleich Aua. Und dann geht es natürlich in so eine negative Abwärtsspirale. Das Kind möchte nicht aufs Klo gehen, hält es ein, die Verstopfung wird noch schlimmer, es tut noch mehr weh und man ist in so einem perfekten Teufelskreis. Und wenn das bei euch auch so ein Thema ist, ne, dass der Stuhlgang immer recht hart ist und es vielleicht auch bei dem Kind Schmerzen verursacht oder einfach auch unangenehm ist, super wichtig, da direkt zum Kinderarzt zu gehen und das mal abzuklären und da auch nochmal nach einer gemeinsamen Lösung zu gucken, dass aufs Klo gehen auf jeden Fall nicht mit Schmerzen verbunden wird. Dann nochmal Tag versus Nacht. Also trocken sein am Tag und trocken sein in der Nacht sind zwei komplett verschiedene Systeme. Und das finde ich auch ganz wichtig für den eigenen inneren Druck. Tagsüber ist wirklich ein lernbares Verhalten. Im Rahmen lernbar, ne, sage ich jetzt mal. Also das Kind muss tatsächlich körperlich so weit entwickelt sein, dass es diese Körpersignale wahrnehmen kann. Das kann man unterstützen durch verschiedene Übungen, da komme ich nachher noch dazu. Es muss dann den Impuls auch kurz halten können und dann entscheiden, okay, ich gehe jetzt zur Toilette, ich unterbreche jetzt mein Spiel und dann schafft es das Kind hoffentlich rechtzeitig zur Toilette. Also da spielen Exekutivfunktionen, Aufmerksamkeit, Sensorik und Routinen alle miteinander zusammen. Nachts ist völlig anders, denn das kann nicht erlernt werden. Nachts ist das Kind auch, wenn es einnässt, nicht zu faul zum Aufstehen, sondern es geht in der Nacht vor allem um den Hormonrhythmus des Kindes. Der Körper produziert nachts weniger Urin, wenn das System dafür reif ist. Und das ist ein Prozess, den kann man von außen nicht beeinflussen. Der kommt einfach zu einer gewissen Zeit. Und wie schon gesagt, bei neurodivergenten Kindern ist es erwiesen, dass das später eintritt in der Regel oder dass es häufig später eintritt. Der zweite Punkt ist, Blasenkapazität. Manche Kinder haben nachts effektiv eine kleinere funktionelle Blasenkapazität und auch die Wegschwelle, also der Reiz, der von der vollen Blase ausgeht, muss so groß sein, dass er das Kind aufweckt. Und auch das ist bei neurodivergenten Kindern, nochmal Stichwort Körperwahrnehmung, häufig erst deutlich später der Fall. Fachübersichten beschreiben genau diese drei Säulen, also zu viel Urin wird in der Nacht noch produziert, es gibt zu wenig Speicherplatz, also die Blase ist einfach noch, also zu wenig Kapazitäten und das Kind hat einen zu tiefen Schlaf und das sind so drei Kernmechanismen von nächtlichem Einnässen. Also nächtliches Einnässen ist vor allem Biologie und da muss man dann einfach auch manchmal Sitzfleisch erweisen. Ich habe mir 5 Punkte überlegt, die konkret im Alltag helfen können, wenn Einnässen ein Thema ist. Also das erste ist eine realistische Alterserwartung. anzunehmen oder sich eine anzulegen. Tagsüber ist es realistisch bei neurotypischen Kindern zwischen 3 und 5 Jahren, bis es wirklich stabil läuft. Nachts ist ein 5-Jähriger mit Windeln statistisch gesehen auch noch völlig normal. Und selbst bei älteren Grundschulkindern sind nasse Nächte noch häufig. Immer noch bei neurotypischen. Bei neurodivergenten Kindern ist es einfach so, dass das Trockenwerden in Wellen verläuft, dass es nicht linear verläuft, dass es Rückschläge gibt. Und da müsste man dann auch einfach mal gucken, ne? Also man kann dann sich das Rückschluss folgern und schauen, was war denn diese Woche los oder was war in den Tagen zuvor los, was bei dem Kind vielleicht mehr Stress verursacht hat, warum dann das wieder gekommen ist. Also man sagt auch oft bei neurodivergenten Kindern, wenn die Stress haben, und das kann ein Streit mit einer Freundin gewesen sein, es kann eine Änderung von einer Routine sein, es kann ein Wechsel der Jahreszeit sein, es kann also so vieles sein. Und dann ist es oft so, dass wenn die Kinder Stress haben, dann fällt das zuletzt Erlernte oft wieder raus, ne? Also dass sie dann da wieder einnässen oder einfach so man gefühlt so einen Rückschritt macht. Aha, für dich, wenn du innerlich mit alle anderen Kinder sind längst trocken, nur unseres nicht, antrittst, startest du aus dem falschen Vergleich heraus. Also du darfst dir viel eher sagen, wir sind nicht spät dran. Wir haben ein Kind mit einem besonderen Nervensystem und das ist völlig typisch, dass das sowieso länger dauert. Zweiter Punkt, Tag und Nacht sind zwei komplett verschiedene Baustellen, die auch getrennt werden dürfen. Tagsüber trainierst du Routinen, ne? Du kannst damit üben, dass du feste Pipi-Zeiten hast, dass alle 40 Minuten ein Wecker klingelt und das Kind einfach mal aufs Klo geht, damit es eben auch aus diesem Hyperfokus raus vielleicht mal aufs Klo gehen kann. Ihr könnt den Ort Toilette zu einem Wohlfühlort machen und wirklich mal gucken, was braucht das Kind. Also manchmal hilft es auch, also wenn das Kind zum Beispiel eher Probleme hat, woanders aufs Klo zu gehen, Kindergarten, Schule, bei Freunden oder öffentliche Toiletten, dass man guckt, was ist das Problem da? Ist das Kind einfach super sensibel? Braucht es vielleicht immer eigene Feuchttücher in der Tasche, dass es mal über die Sitzbrille wegwischen kann und es sich sauber machen kann? Manchmal hilft es auch mal, auf die Höhe des Kindes zu gehen und zu gucken, was sieht mein Kind eigentlich alles in einem Klo, was ich von meiner Position von oben gar nicht sehe. Vielleicht ist das Klo ja total schmutzig aus dem Blickwinkel des Kindes heraus. Und dass man guckt, wie kann man das Klo da schön machen. Man kann dem Kind ja auch für den Kindergarten, wenn es zum Beispiel da das Problem ist, ein eigenes Klo mitgeben oder einen eigenen Kloaufsatz mitgeben. Und einfach gucken, ne? Was könnte das Kind hier an unserem Klo stören? Eine schöne Nachtlampe für das Klo vielleicht, dass das Kind auch tagsüber benutzt, dass es im Klo einfach ein angenehmes, schummriges Licht hat. Oder man spült mit einem Eimer Wasser das Klo runter, statt mit dieser großen Spülfunktion, die ultra laut ist und das Kind vielleicht total in Panik versetzt. Also dass man da einfach nochmal guckt. Man kann auch mit Bildkarten und das alles verbildlichen, ne? Dass auf dem Klo so Bildkarten hängen. Was mache ich denn jetzt auf dem Klo zuerst? Auf den Hocker steigen, Hose runter, hinsetzen und so weiter und so fort. Also vielleicht gibt auch das einfach Sicherheit dem Kind. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Kleidung nicht schnell genug abgezogen werden kann. Also bequeme Kleidung, nichts, was irgendwie Knöpfe braucht. Und nachts ist das Ziel erstmal Schutz, also Matratzenschoner, Handtuch, was auch immer. Dass man vielleicht die Matratze auch ganz einfach abziehen kann und drunter ist direkt die zweite Matratze nochmal mit so einem Inkontinenzschutz dran und dann vor allem einen ruhigen und entspannten Umgang generell damit zu finden. Also, oh, das Bett ist nass, wir machen das kurz mal zusammen sauber. Also auf gar keinen Fall einen Vorwurf machen, nachts nicht und tagsüber auch nicht, ne? Also es muss nachts nicht konsequent werden, damit das Kind schnell trocken wird, sondern man darf einfach entspannt an dieses Thema rangehen. Der nächste Punkt ist tatsächlich mal beim Kinderarzt einfach abklären, ist denn so alles in Ordnung? Hat das Kind vielleicht auch Verstopfung? Das sind eben typische Warnsignale, ein harter Stuhl oder Schmerzen beim Klogang, aber auch ein sehr seltener Stuhlgang. Und da ist es einfach wichtig, mit dem Kinderarzt nochmal Rücksprache zu halten. Und der letzte Punkt, Sprache, die entlastet, für dich und auch für das Kind. Ich finde ja, Sprache schafft Realität, und Sätze, die wir einfach generell direkt mal streichen dürfen, ist sowas wie, ja, also jetzt in deinem Alter solltest du aber mal. Oder deine Schwester oder dein Bruder konnte es mit 3 auch schon oder mit 5. Oder jetzt reiß dich doch einfach mal zusammen und geh alle 40 Minuten aufs Klo, ne? So haben wir das doch vereinbart. Sondern stattdessen entspann dich, es merkt ja dann auch dein Kind. Also wenn du angespannt bist, überträgt sich das ja aufs Kind. Und versucht dir einfach zu sagen, hey, sein oder ihr Körper lernt es noch und wir helfen in Ruhe. Nasse Betten sind nervig, ja, und es ist trotzdem voll normal. Und manche Nervensysteme, manche Körper brauchen einfach länger. Und das von unserem Kind ist offensichtlich eins davon. Also gerade bei neurodivergenten Kindern, die sowieso ständig das Gefühl haben, anders zu sein, ist es einfach umso wichtiger, dass wir Eltern ihnen das Gefühl geben, hey, du bist gut, so wie du bist, du bist in Ordnung und wir sind auch nicht angepisst, wenn du mit 7 noch eine Windel brauchst und ob jetzt in der tagsüber oder in der Nacht. Bei häufigen Unfällen oder auch bei Schmerzen ist es wichtig, dass ihr euch professionelle Unterstützung ins Boot holen dürft. Also sprecht mal mit dem Kinderarzt, mit der Kinderärztin, mit der Ergotherapeutin, mit wem auch immer ihr da vielleicht in der Nähe habt. Ich kenne eine super tolle Toilettentrainerin für Kinder mit Behinderung. Elisa Yilmaz Perez heißt sie, glaube ich. Die hat geheiratet, hat jetzt einen neuen Nachnamen. Elisa Yilmaz Perez, die bietet da super viele Informationen zu dem Thema an. Ich verlinke euch ihren Instagram-Account. Dann könnt ihr da nochmal euch wirklich tief informieren, weil das ist ihr großes Thema. Sprecht mit dem Kindergarten oder mit der Schule, wie ihr freundlich, diskret, finde ich super wichtig, also wirklich auch respektvoll eurem Kind gegenüber und druckfrei mit dem Thema umgehen könnt. Also Ersatzkleidung, ne? Wo kann sich das Kind vielleicht auch gut umziehen, dass es nicht jeder mitbekommt. Feste Zeiten ausmachen, wo das Kind einfach immer wieder auf die Toilette geht oder auch kein Bloßstellen, ne? Dass, wenn das Kind das nicht möchte, dass man weiß, dass es noch eine Windel braucht, dass man das auch wirklich respektiert und es ja, also die Würde des Kindes auch unbedingt schätzt. Dein Aha-Satz zum Mitnehmen, du darfst dir gerne wieder einen aussuchen, der mit dir gerade resoniert. Mein besonderes Kind wird nicht später trocken, weil es versagt hat oder weil ich versagt habe, sondern weil sein Nervensystem anders lernt. Oder trocken werden ist für mein Kind kein kleiner Entwicklungsschritt, sondern ein Marathon und ich darf mir Zeit und Hilfe dazu holen. Wenn dir diese Folge einen Aha-Moment geschenkt hat, dann bewerte den Hi Baby Podcast super gerne mit 5 Sternen, folge dem Hi Baby Podcast oder teile diese Folge in deinem Bekannten- und Freundeskreis, in deinen Social Media Kanälen oder einer anderen Mama oder einem anderen Papa, der oder die gerade dasselbe Thema hat. Wir hören uns am Sonntag wieder zu einer regulären Hi Baby Podcast Folge oder nächsten Mittwoch zum nächsten Aha-Moment wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen, gönn dir was. Alles Liebe, deine Isa.